Ich möchte Sie heute grüßen zu diesem dritten Adventssonntag mit dem Wort: Bereitet dem Herrn den Weg. All Ihren Vorbereitungen jetzt zum Fest ist das Wichtigste, dass Sie Jesus, den König und Herrn, empfangen und aufnehmen. Wir wollen miteinander das Lied singen: Mit Ernst, o Menschenkinder. Lied Nummer 9, wir singen alle 4 Verse zur Begleitung des Klaviers. Und nach dem ersten Vers machen wir einen Einschnitt.
Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch beschnellt. Bald wird das Heiden Sünder im Wunderstab erhellt. Geht uns aufs Kammerlein, der Welt zu Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen Ehren ein.
Und jetzt wollen wir das mal so gestalten, dass den zweiten Vers nur die Männer singen.
Bereitet auch fein tüchtig den Weg den großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst.
Und jetzt die schönen Frauenstimmen. Dieses Gebet, den vierten Vers, singen wir miteinander.
Ach, mache du mich Armen zu dieser eigenen Zeit. Auf Hüte und Erbarmen, Herr Jesus, setz mir rein. Sieh ich mein Herz hinein, vom Stall und von der Beben, so werden Herz und Leben mir ein seiner Gott sein.
Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Lieber Herr, wir freuen uns so an diesen Tagen der Adventszeit. Und doch soll das nicht nur ein äußeres Vorbereiten sein auf das Fest, sondern wir möchten jetzt auch, ganz besonders auch hier in diesem Gottesdienst, dir begegnen, dein Wort hören, von dir aufgerichtet und erquickt werden. Und an diesem Morgen bewegt uns viel. Wenn wir vor dich treten, dann wird uns bewusst, was bei uns in Unordnung ist, wo wir dich betrübt haben, wo wir dein Wort gebrochen haben und dir untreu gewesen sind. Herr, vergib uns alle unsere Schuld. Du musst das wegnehmen. Du musst das vergeben. Du musst das auslöschen. Und dann wollen wir dich ganz neu bei uns im Leben aufnehmen als unseren Herrn, als den, der gebietet. Und so wollen wir an diesem Morgen dich preisen und dich loben, uns an deiner Nähe freuen und dir danken, dass du bei jedem von uns jetzt einkehren willst. Du weißt auch, was wir an Last mitgebracht haben. Wir wollen es dir in der Stille sagen. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen. Jetzt ist wieder schön, dass wir so einen großen stattlichen Chor haben. und er wird uns mit dem Gloria grüßen. Typisch deutsch, sagen manche, wenn sie irgendwas kritisieren wollen, was uns eigen ist. Sicher, wir haben manche komische Eigenarten. Dazu gehört sicher auch, dass wir Advent feiern. Unter vielen Christen der Welt ist das gar nicht so bekannt und vertraut. Und ich liebe das. Wir haben heute traditionell am dritten Advent immer wieder die Gestalt Johannes des Täufers. Ich lese aus Matthäus 3, von seiner Predigt, er ist nicht eine finstere Gestalt, sondern er erinnert uns daran, dass Jesus in unserem Leben eine totale Veränderung erzielen will. Das darf nicht bloß ein äußerer Wechsel sein, so oben weg, sondern das muss zu einem ganz neuen Wesen kommen. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, und da redet er nur so hart, weil das Leute sind, die das Gotteswort kennen, Leute, die sich als Eigentum Gottes ansehen. Das ist ja so toll beim Johannes, er kritisiert die Gemeinde. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Nun wollen wir mit Ihnen wieder singen, ein schönes Adventslied, das leider bei vielen unbekannt ist. Es ist eigentlich, wenn man es genau ansieht, überhaupt kein Adventslied. Das können Sie das ganze Jahr singen. Es kommt nichts, was an Weihnachtsbaum und Kerzen und Adventskranz erinnert. Das Lied 402. Wir wollen es wieder so aufgeteilt singen. Wenn Sie die Melodie nicht kennen, macht nichts aus, wir ziehen Sie mit. 402, den ersten Vers.
Thank you.
immer so schön, dass die ein ganzes Stück Lebenserfahrung aufnehmen. Und immer im Hintergrund haben wir auch so viel Not, die er durchlitten hat. Das ganze Zerbrechen der Schönheit unseres Landes im Dreißigjährigen Krieg, durch Zerstörung seiner Familien, der Todesnot. Und jetzt singen die Frauen diesen zweiten Vers: In der Welt ist alles nichtig. Wir können im Leben hohe Positionen erklimmen. Sie können Generalmanager eines Riesenkonzerns werden und Sie sind ein Stücklein armer Erd. Sie können in Ihrem Leben eine schöne Familie aufbauen und Sie sind ein Stücklein armer Erd. Wenn Sie das nicht mehr wissen, werden Sie auch das andere nicht verstehen können, wie die Freude darin liegt, dass Jesus einen Segen hineinlegt in das, was wir tun, ob es Berufsarbeit oder Familienglück ist. Wir singen nun als Männer den dritten Vers. Und miteinander singen wir nun, wie er bei uns allen einziehen will, Jesus der Herr. Haben wir jetzt mit dem neuen sogenannten Kirchenjahr, das im ersten Advent beginnt, die Predigttexte aus der sogenannten altkirchlichen Epistelreihe. Epistel bedeutet, das sind die Briefe, heute also 1. Korinther 4, Vers 1 bis 5. Sie wissen, dass ich in diesen Adventssonntagen sonst immer sehr auch die prophetischen Weissagungen des Kommens Jesu schätze. Aber es ist auch gut, dass wir wieder auf dieses Wort hören. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushältern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist sein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Er ist also nicht gegen's Richten. Er sagt, ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt. Ich fürchte das nicht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Ein Kollege von mir hat mir eine nette Geschichte erzählt. Er hat am Rand der Alp im Täle sein Pfarramt. Und wie das manchmal so in den Adventspredigten geht, man möchte die Sachen etwas scharf und überdeutlich sagen. Und so hat er dann auch in seiner Predigt gesagt, dass das mit den Geschenken ja überhaupt nicht wichtig sei. Und er und seine Frau nun also beschlossen hätte, oder seine Frau und er, dass man dieses Jahr an Weihnachten den Kindern gar nichts mehr schenken soll. Sie sollen sich am allereigentlichsten von Weihnachten wieder freuen. Er hat nicht ahnen können, was er damit angerichtet hat. Denn als der Morgen des heiligen Abends dämmerte, da klingelte es am Pfarrhaus. Und das Klingeln hört den ganzen Tag nicht auf. Eine unendliche Karawane überbrachte für die armen, armen Pfarrerskinder Geschenke. Die Geschichte kann ich jetzt erzählen, erst weil sonst meine Kinder gesagt hätten, warum predigst du das nicht jedes Advent? Das ist doch schön, wenn man einander Liebe und Freude bringen kann. Wenn man sagt, ich möchte das doch ausdrücken, was mich erfüllt. Die Geschenke sind doch schön und sie gehören mit dazu. Wie ist es bei Ihnen zu Hause, wenn die Kinder an ihren Weihnachtsgeschenken basteln und dann einen Zettel außen an die Tür hängen, betreten, verboten, und dann ganz aufgeregt flüstern sie immer wieder, oh, da wird aber die Mutter sich freuen, wenn die weiß, was ich Schönes für sie gemalt habe. Ist doch was Schönes, wenn man das ausdrücken kann und einander Liebe schenkt. Und ich weiß, dass Sie als Eltern nicht so ein kaltes Pfarrerherz haben, sondern dass Sie schon lange für Ihre Kinder diese Kartons und Tüten sicher versteckt haben, da wo die Kinder nicht hingucken dürfen, und dann wird bald das Weihnachtszimmer gerichtet. Das ist doch alles schön. Sie überlegen sich ja, wem Sie noch Freude schenken können, wem Sie noch Liebe weitergeben können. Darüber möchte ich jetzt zuerst mit Ihnen reden. Wir können viel, viel Schönes weitergeben. Viel, viel Schönes weitergeben. Mein erster Punkt. Wenn man jetzt so in den Nachrichten als hört oder in der Zeitung liest, es muss ja wieder wild zugegangen sein in unseren Städten mit dem Einkaufen, das Gedränge in den Straßen, in den Geschäften. Manche sprechen von einem Kaufrausch, aber es ist ja ein schöner Rausch. Wenn die Leute sich so anstrengen, sich so mühen, man kauft ja nicht für sich, man kauft ja doch in den meisten Fällen für andere, aber so geht es meiner Frau und mir, seitdem wir verheiratet sind, dass wir sagen, eigentlich brauchen wir ja nichts mehr. Wir brauchen uns ja gar nichts mehr schenken. Was sollen wir uns denn noch kaufen? Das Haus ist eh schon voll. Man kann ja nicht mehr anbauen und es gibt genug Krüstle im Haus. Was denn noch dazu? Was soll man denn kaufen auf dem Markt der Eitelkeiten? Gold, ein Trimmdichtgerät oder ein Video oder was braucht man? Man hat doch alles, was man braucht zum Leben. Da werden wir heute bei diesem Wort von Paulus dran erinnert, was das Wichtigste ist an Weihnachten. Dass wir ein unvergleichliches Geschenk weitergeben. Sie haben ganz recht, mit den vielen materiellen Gütern, da sind wir irgendwo gesättigt. Vielleicht regt es uns noch kurz auf, wenn uns einer irgendwo was sagt, da gibt's was Neues. Aber irgendwo wird man auch sagen, halt mal, jetzt ist genug, wir haben schon viel zu viel von den Gütern, wir können es ja gar nicht mehr gebrauchen und verwerten. Paulus erinnert uns daran, dass wir eine große Gabe weitergeben. Wir sind Verwalter der göttlichen Geheimnisse. Heute Morgen im Gottesdienst soll das jetzt ganz wichtig werden. Verwalter der göttlichen Geheimnisse. Bei dem Wort Geheimnis, da hören wir ja gleich das Missverständliche und meinen, ach so, richtig, das ist alles ganz geheimnisvoll, top secret. Das kann man nicht rauskriegen, das ist uns verborgen und verhüllt. Das ist nicht gemeint, sondern wie bei den Weihnachtsgeschenken, das ist in einer unscheinbaren Tüte verpackt. Wenn Sie das angucken, denken Sie gar nicht daran, dass da was Kostbares drin steckt. Und so geht's in diesen Weihnachtstagen. Viele Menschen um uns herum, die werden gar nicht ahnen, was das für ein Schatz ist, der uns im Evangelium gegeben ist. Ich habe oft den Eindruck, die unkirchlichen Menschen, die glaubenslosen Menschen, die wissen noch viel besser, dass da ein Schatz liegt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn so viele Menschen nur am Heiligen Abend zur Kirche kommen. Weil sie spüren, jetzt kommt das Wichtigste. Aber die Christen wissen es oft gar nicht mehr. Wir, die wir Tag aus, Tag ein das Gotteswort hören, weil uns dieses Geheimnis so alltäglich vorkommt. Was meint denn Paulus mit dem Geheimnis, von dem er redet? Was ist denn die Mitte? Was ist denn das, was jetzt in diesen Adventssonntagen und am Christfest uns verkündigt werden muss? Dass Gott in der Geburt von Jesus, in dieser alten, schönen Geschichte, nicht irgendwo eine idyllische Kindergeschichte erzählt, sondern dass Gott mit dieser Welt Frieden machen will. Und dass Gott Menschen sucht, Menschen, die nicht nach ihm fragen und die nicht ihn kennen und Gott ihnen nachläuft. Und Gott von einer unvorstellbaren Liebe ist. Nochmal an dem Wort Geheimnis möchte ich es aufhängen. Ein Geheimnis, das muss einem erklärt werden. Ein Geheimnis muss einem aufgeschlossen werden. Und wenn Ihnen plötzlich dieses Geheimnis, ja wie aufblitzt, wenn es Ihnen plötzlich aufgeht, wenn der Geist Gottes Ihnen das anstrahlt und hell macht, dann begreifen Sie auf einmal und sagen, das ist in der Tat meines Lebens Mitte, meine Freude, davon lebe ich. Jesus ist nicht bloß das Kind von damals, sondern heute ist Jesus da, der Herr. Und er löst die Schwierigkeiten meines Lebens. Und wenn ich sterbe, falle ich in die Hände Jesu. Das ist das Weihnachtsgeheimnis. Dieser Jesus kommt zu uns. Er darf verkündigt werden. Das dürfen wir weiter sagen. Wir wollen das andere gar nicht schlecht machen, das mit den Geschenken und mit den Weihnachtsbräuchen. Aber wir sollen uns Zeit nehmen, Verwalter des göttlichen Geheimnisses zu sein und Menschen immer wieder mit ganz schlichten, einfachen Worten darauf hinzuweisen und zu sagen, wissen Sie eigentlich, dass Jesus jetzt bei Ihnen ist? Auch wenn Sie zum Beispiel an einem Krankenbett sitzen und dort einen Besuch machen, sagen Sie das mit ein paar schlichten Worten. Jesus kennt Sie. Und dass Jesus auch alle fehlerhaften Entwicklungen ihres Lebens in einem Nu abbrechen kann, unser Leben von Grund auf verändern und erneuern kann. Er kann unseren Streit beenden, das Böse aus unserem Herzen herausnehmen, uns zu neuen Menschen formen. Ich hatte in den Tagen eine ganz wunderbar reiche Zeit in Ostafrika. Ich hatte dort wegen einiger dringender Notstände zu sein und habe bei der Gelegenheit auch eine ganze Reihe unserer Entwicklungshelfer gegrüßt. Dort hat es einen jungen Mann, ich weiß, er ist nicht mal 30 Jahre alt, Michael Nieswand, der Straßenkinder, das sind diese obdachlosen jungen Burschen, sammelt in Eldoret. Das sind so junge Burschen, die bloß von der Kriminalität leben, hartgesottene Burschen. Und dieser Michael Nieswand ist als junger Mann hinausgegangen und hat gesagt, das hat mir Jesus aufs Herz gelegt. Und er erzählt mir und sagt, ich muss dir mal was sagen. Ich bin zurückgekommen in meine alte Heimatgemeinde. Ich war entsetzt, was die Leute dort als Predigt vorgesetzt bekommen. Die haben bloß noch die Probleme, wie sie mit der Gesundheit oder der Krankheit fertig werden, wie sie ihre Spannungen im Beruf ausgleichen, wie sie ihre Eheprobleme lösen. Es ist bloß so ein Wohlstandschristentum geworden. Wissen die denn immer, dass die größte Gabe dieser Welt ist? Jesus ist gekommen. Dann musste ich ihm sagen, du, bei uns ist eine Sattheit, das möchte man bei uns nicht mehr hören. Die Leute sagen, das haben wir schon oft gehört. Und er erzählt und sagt, ich war ein junger Mensch, meine Eltern waren wohlhabend. Wie ich noch in die Schule ging, haben sie mir ein Auto geschenkt. Und ich habe mit Selbstmordgedanken gespielt, weil ich gemerkt habe, mein Leben ist wertlos, auch wenn ich alle Güter dieser Welt habe. Und dann war es bei einer Zeltevangelisation, ist mir so auf einmal aufgeblitzt, wie Jesus mich lieb hat. Mein Leben hat einen Wert, den Gott hineinlegt. Und Jesus ist der Beweis der Liebe Gottes. Ich bin angenommen von Gott, ich darf leben und darum möchte ich mein Leben jetzt noch einmal verströmen in der Liebe. Und dann erzählt er mir, und ich dachte, ich kann es daran einfach illustrieren, wie er sagt, die Straßenkinder, die ich da in Eldoret aufsammle,
Die kommen oft sogar aus reichen Familien. Es gibt auch unter Afrikanern reiche Leute. Aber ihr Leben ist wertlos und ich kann ihnen bloß eins zeigen: Jesus hat dich lieb. Und wenn sie dann anfangen, ihre Gaben wieder zu entdecken, in der Kfz-Werkstatt auf einmal mit ihren Gaben zu arbeiten und zu entdecken, mein Leben hat einen Sinn, weil Gott mein Leben wertvoll und brauchbar macht. Sehen Sie, das sollen wir miteinander teilen in diesen Weihnachtstagen. Wir sind Verwalter dieses göttlichen Geheimnisses, dieses Weihnachtsgeheimnisses. Und ich möchte Sie immer wieder bitten, dass Sie in aller Schlichtheit dabei bleiben. Das, was Paulus als die Mitte des Evangeliums so genannt hat und sagt, ich möchte allen Menschen nur dieses erzählen, dass die Liebe Jesu so weit ging, dass er am Kreuz stirbt für die Schuld der Menschen. Und man steht bewegt davor und sagt, Herr, da will ich meine Schuld auch bei dir ablegen und dir danken, wenn mein Verhältnis mit dir wieder ganz neu werden darf. Ich darf heimfinden zu dir und darf dein Kind werden und dein Eigentum. Wir sind Verwalter des göttlichen Geheimnisses. Jetzt mein zweiter Punkt, ich gliedere es gerne ein wenig, damit wir bei der Sache bleiben und nicht drum herum reden. Wir sollen damit wuchern. Also wie ich diese Predigt so angekündigt habe, großer Umsatz und gutes Geschäft, da habe ich gedacht, vielleicht meint einer, jetzt geht es da wirklich nur um die Weihnachtseinkäufe. Ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie in diesen Tagen ein wenig lernen und studieren bei den Geschäftsleuten. Die bewundere ich. Wie die arbeiten, die können ja fast nicht mehr in diesen Tagen. Also alles stürzt sich gerade auf diese wenigen Wochen und da muss alles fertig sein und da muss alles noch gemacht werden. Ich hatte auch Verwandte, die ein Geschäft hatten und der Großvater hatte ein Geschäft und da war es oft so in meinem väterlichen Elternhaus, dass der Heilige Abend gar nicht gefeiert werden konnte, weil so die Menschen im Geschäft alles wollten. Aber ein rechter Geschäftsmann tut für sein Geschäft alles. Er sagt, die Kunden müssen bedient werden. Das können Sie lernen von den Geschäftsleuten. So ein rechter, guter Kaufmann, der sagt, gnädige Frau, das steht Ihnen prima, das müssen Sie anziehen, so gefällt mir das. Der Kunde ist geschmeichelt. Nicht, dass Sie meinen, man müsste es einem tölpelhaft einreden oder gar aufschwätzen, wie wir so sagen. Nicht, dass man mit Tricks arbeitet, aber dass ich einem Menschen doch das weitervermittle. Ein Kaufmann freut sich nicht, wenn er seine Waren im Regal gestapelt hat. Es muss zu den Leuten und die Leute sollen Freude dran haben. Mir macht es Not, wie wir in diesen Adventstagen uns bedienen lassen. Wir sitzen da und sagen, war wieder schön. Habe ich brauchen können, hat meine Seele erquickt. Dafür habe ich Ihnen heute nicht gepredigt, sondern dass Sie das als Verwalter des göttlichen Geheimnisses, Gott hat es Ihnen doch erschlossen, dass Sie es jetzt als Verwalter weitertragen, da steht im Griechischen das Wort Ökonom, Oikonomos, als Ökonom, als ein wirtschaftlich denkender Mensch unter die Leute bringen. Unter Ihren Kollegen und Nachbarn erzählen Sie das doch. Erzählen Sie das ganz schlicht, wie Sie es erlebt haben. An diesem Wort Haushalter kann man ja ganz viel aufhängen. Und es fällt mir schwer, mich auf weniges hier zu beschränken. Wenn Sie ein englisches Testament hernehmen, steht für Haushalter Steward. Also, es gibt schon komische Stewards. Wenn Sie irgendwo im Flugzeug unterwegs sind und haben Kopfweh und von der Lüftung so einen trockenen Mund und da kommen Sie noch mal zu dem da an seine Theke hin, dann sagt er, jetzt gibt's nichts mehr, erst morgen zum Frühstück. Dann sagen Sie, mit der Linie bin ich auch bedient, nie wieder. Und es gibt andere Stewards, wenn Sie zu denen kommen, kann mitten in der Nacht sein und er dämmert selber ein bisschen vor sich hin und sagt, ich bräuchte, wollte gern was trinken. Sagt er, gerne, es macht mir eine Freude, Sie zu bedienen. Das ist Christenart. Dass Sie sagen, ich möchte bloß anderen von meiner Freude mit Jesus weitererzählen. Nicht mit großen Worten, sondern so ganz schlicht, dass ich weiß, ich bin geborgen bei ihm, ich darf meine Sorgen bei ihm ablegen. Oder er löst meine Pannen im Leben, ich darf bei ihm Schuld bekennen. Ich will ein Steward sein, der die Leute bedient. Oder noch ein anderes Bild, ein Wirt. Sie wissen doch, ein Wirt, der muss auch Freude haben, wenn er aus dem Keller alles raufträgt und sagt, Hauptsache, denen schmeckt's. Ich möchte sie bedienen, die Leute. Warum hat das denn Paulus in dem Korintherbrief so arg unterstrichen? Jetzt muss ich Ihnen was erklären von den Spannungen der ersten Gemeinde in Korinth. Korinth ist ja die einzige Gemeinde, von der wir wissen im Neuen Testament, die durch sehr große innere Spannungen kriegen. Und auf einmal entstand in der Gemeinde eine Gruppe, die gesagt hat, wir haben ganz neue, tiefe, geistliche Erkenntnis. Und sie haben gesagt, der Apostel Paulus kann uns nichts mehr bieten. Wir sind viel tiefer durchgedrungen. Und das hat ja in der Gemeinde Korinth, in der Gruppe gegipfelt, die dann sagte, wir können die Zungenrede. Und die Zungenrede ist die allerhöchste Gabe. Und wer die hat, der steht über allem. Der hat einen unmittelbaren Zugang zu Christus. Die anderen stehen viel tiefer. Was will der Apostel Paulus noch? Und Paulus fängt nun ganz langsam mit der Gemeinde von Korinth an und sagt, liebe Freunde, in eurer Gemeinde gibt's Missstände. Und zwar offenbare Sünde. Und wo ihr die habt, kann Jesus nicht in eurer Mitte sein. Es muss zuerst die Heiligung in eurem Leben da sein. Und dann sagt er ihnen, mir liegt gar nicht an eurer Wertschätzung, ob ihr mich so oder so einschätzt, ist mir ganz gleichgültig, wie ihr mich beurteilt. Ich stehe und falle vor meinem Herrn und ich tue meinen Dienst für meinen Herrn. Er sagt ja später, es ist ihm das Wichtigste, das verständliche Reden, das sei das Größte. Wenn man das Evangelium so weiter sagt, dass es der Ungläubige verstehen kann. Aber er sagt dann, was er am liebsten sein will. Er will ein Diener Christi sein. Und wenn man dieses griechische Wort Hyperetes wieder aufs Deutsche übersetzt, dann kommt eigentlich raus, ein Unterruderer. Da waren damals die Galeerenschiffe, wo diese Ruderer auf drei verschiedenen Ebenen saßen. Und der Unterruderer, das war der, der gerade die stinkenden Füße seines Obermannes vor der Nase hatte. Nicht? Das war der unangenehmste Platz. Da gab es keine Lüftung mehr unten, da war die dicke Luft. Und da hat er gerudert und da sagte Paulus, ich will am liebsten, auch wenn ihr alle Höhenflüge erklimmt, ich will ein Unterruderer Christi sein. Ich möchte meine ganze Kraft einsetzen, dass Christus zu den Menschen kommt. So war er als Apostel unterwegs. Gibt es denn was Größeres als die große Botschaft Jesu den Menschen zu bringen? Das Evangelium von Jesus zu verkünden? Ich will ein Unterruderer Jesus sein. Ich will schaffen, 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 schaffen. Gänge machen, Trepp auf, Trepp ab, Menschen besuchen, nicht müde werden. Ich will ein Missionar sein um Jesu willen, ein Diener Christi. Ich werde immer an dieser Stelle erinnert an meine Studentenzeit, wo ich bei Daimlers mir Geld für Studium verdient habe, in der Gesenkschmiede oder auch in der Bohrerei. Das war der Anfang, gleich nach dem Abitur. Der Meister hat mir so einen Werkzeugzettel rausgeschrieben und ich musste runter ans Material, da war der Magaziner. Habe meinen Zettel abgegeben für die verschiedenen Bohrer, die ich da brauchte. Und der saß dahin, da habe ich erst gemerkt, was das ist, ein Magaziner. Der las so eifrig seine Morgenzeitung, saß auf seinem Vesperhocker, ich klopfte an die Scheibe. Dann guckte er ganz ängstlich auf, dass da jemand was von ihm will. Mürrisch macht das Fensterchen auf und schiebe ich ihm den Zettel hin, ich brauche 10 Bohrer. Dann sagt er, ja, Sie müssen zu, du musst zuerst Altmaterial bringen. Sag ich, ich habe kein Altmaterial, ich bin neu hier. Dann sagt er, Vorschrift ist Vorschrift und klappt den Fensterladen wieder zu. Und dann stand ich davor. Habe ich gedacht, so sind die Christen, wie die Magaziner. Der will all seine Regale in Ordnung behalten. Der ist bloß froh, wenn er alles schön aufgeräumt hat, wenn nichts dahin kommt, wenn er sein dogmatisches Lehrgebäude sauber hat. Ich bin ein guter Christ. Nein, wir wollen doch das unter die Leute bringen, das Evangelium. Was hat das für einen Sinn, wenn ich mir meinen Glauben im Kopf zurechtmache und wenn ich den Menschen nicht das sage, was sie brauchen? Wissen Sie das eigentlich, wie das um uns her ist, wie die Menschen hungern und verlangen, wie in diesen Tagen viele Menschen Sehnsucht haben, die was suchen von der wahren Liebe? Die wollten das einmal hören, dass sein Leben noch einmal ganz neu beginnen kann. Da gibt es Menschen, die reisen bis nach Ostasien, um Gott näher zu kommen. Und wir als Christen können ihnen doch die Nähe Gottes bringen in Jesus. Und wir schweigen. Mein letzter Punkt, was kommt dabei heraus? Was kommt dabei heraus? Das hat ja die Gemeinde in Korinth sehr beschäftigt. Paulus, was kommt bei dir heraus? Und sie sagten, Paulus, wenn du immer da bist, dann sieht das alles so schwach aus. Paulus muss eine sehr wenig prägende Gestalt gewesen sein. Offenbar waren die anderen Falschapostel, wie sie Paulus nennt, in der Gemeinde von Korinth, diesen unfriedenstiftenden Leute, die viel mehr glänzten, viel mehr Erfolg vorgewiesen haben. Und da sagt jetzt Paulus ihnen, ganz gleich, wie ihr mich beurteilt, wie ihr mich einschätzt, ist mir eigentlich gar nicht wichtig, ob ich Erfolg habe. Da möchte ich das Bild vom Haushalter, vom Ökonomen noch ein wenig korrigieren. Das ist ja beim Haushalter wichtig, dass er Erfolg hat. Wer von Ihnen Prokurist ist, der weiß, ich muss als Prokurist Erfolg vorweisen, sonst werde ich gefeuert. Und wenn ich schon Verwalter Christi bin, dann muss ich auch was darstellen. Da muss das Gemeindeleben florieren, da muss man sagen können, dass alle sagen, guck mal, das ist eine lebendige Gemeinde und der packt das richtig an und wenn der kommt, dann hat's Hand und Fuß. Paulus sagt, nee. Ich will nur treu sein. Man will von den Haushaltern Jesu nur die Treue. Und ich bin so froh, dass Paulus das Ihnen und mir sagt. Nur die Treue ist wichtig. Das lässt sich zu Lebzeiten nie ausrechnen, was vor Gott wirksam war und was nicht. Wenn in diesen Tagen auch manches lieblos abqualifiziert wird, ach, das ist ja alles nichts und da ist kein Leben und das ist ja nicht sinnvoll. Lassen Sie es mal. Ich habe großen Respekt vor einer Dame hier im Gottesdienst, die 10 Jahre ihren völlig gelähmten Mann pflegt, in Treue als Verwalter Gottes. Sehen Sie, das ist Verwalteramt Gottes. Nicht große Reden halten. Und mit einem Mann eine Last zu tragen, die einem Gott auferlegt hat. Und nicht zu murren. Sehen Sie, Ihre Familien, in denen Sie leben, Ihre Arbeitsverhältnisse, seien Sie dort ein treuer Haushalter Gottes. Das mit der Treue und dem Haushalten ist heute eine besondere Not in der Christenheit. Mir macht das Kummer, wie in diesen Weihnachtstagen das Weihnachtsevangelium, wie mit der Brechstamme umgebogen wird. Da wird so ein Sozialevangelium rumgebogen zur Revolution der Welt oder ein Evangelium für Hungernde oder so. Das Evangelium hat eine ganz schlichte Botschaft. Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sehen Sie, das muss man heute verkündigen. Ob das unsere Welt und Gesellschaft hören will oder nicht. In unserem Leben ist das der größte Trost geworden. Und ich bin überzeugt, in meinem Sterbebett wird es einmal die einzige Botschaft sein, die mich tröstet. Jesus hat mir alle meine Schuld vergeben. Und ich darf heimkehren in seinen Frieden. Ich kann mein Leben nicht selber in Ordnung bringen. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Dass Christus, Jesus, die einzige Hoffnung der Welt ist. Und es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Wir wollen treue Haushalter sein, dieses Evangelium unter die Leute bringen. Wir wollen das weitersagen, so wie wir nur können. Ich habe im Gemeindeblatt erschrocken den Artikel gelesen zu unserem heutigen Predigtext. Da hat so geklungen, wie wenn das Gericht Gottes nicht zu fürchten wäre. Am Ende wird jeder Lob kriegen. Wir werden noch staunen. Jeder Mensch kriegt am Ende Lob. Das hat der Paulus nie gesagt. Der Paulus hat mit Furcht und Zittern sein Leben geführt. Er hat gewusst, ich muss einmal am jüngsten Tag für jedes unnütze Wort Rechenschaft geben. Keiner von uns kann vor dem Gericht Gottes bestehen, aber das macht ihn dann fröhlich. Jesus starb für meine Schuld. Er ist der, der mich rechtfertigt. Und darum ist auch mein Dienst, den ich in aller Schlichtheit und Bescheidenheit als Unterruderer tue, nicht vergebens in dem Herrn. Wir brauchen doch gar nicht jetzt nach großen Posten streben. Bleib an deinem Platz, sei ein Zeuge Jesu und diene ihm. Habe ich Ihnen gerade gesagt, in unseren Tagen merkt man bei uns nichts viel von dem Hunger nach dem Evangelium. Ich las einen Bericht aus Burma. Ein großer Missionsmann hat nach langen vergeblichen Anläufen endlich für 7 Tage mit einer Reisegruppe wieder in dieses verschlossene kommunistische Land Einreise bekommen und hat Christen besucht und schrieb einen erschütternden Bericht, wie dort die Christen unter großem Druck stehen, die Regierung Burmas, die nun mit den Buddhisten gemeinsame Sache macht und die Bevölkerung verpflichtet, ihre Zwangsopfer für die buddhistischen Tempel zu geben. Die Christen verweigern das, fürchten die Verfolgung, die kommt. Und dann sagt er, und dann komme ich in die Gemeinde und sie ist übervoll. Die Menschen drängen sich, es hat nicht Platz für alle, weil sie zu Jesus kommen wollen. Ihnen geht's nicht um die Schikane der Regierung zu umgehen. Sie lassen die ganze große Weisheit Buddhas auf der Seite liegen. Sie sind erfüllt von der Liebe Gottes, die ihnen in Jesus geoffenbart ist. Und sie sagen, das ist mein Leben. Ich wollte, dass wir so Haushalter Gottes sind. Heute treu, von Jesus, das Geheimnis, das Gott ausschließt, das Gott heute Menschen hilft, zu teilen mit Menschen, dass sie es nehmen, aufnehmen und sagen, das ist die Liebe, die mein Leben wertvoll macht. Amen. Wir wollen noch einmal von diesem Lied von Paul Gerhardt singen. Warum willst du draußen stehen? 402, den fünften Vers, den singen wir miteinander. Nun hast du ein süßes Leben. Alles, was du willst, ist dein. Christus, der sich dir ergeben, legt sein Reichtum bei dir ein.
Nun hast du
darf ich wieder die Frauen bitten, diesen schönen sechsten Vers zu singen.
Den siebten Vers singen möchte ich noch sagen, das ist auch immer so, wenn man einmal wieder erlebt, in welchen Gefahren auch Menschen stehen, unser Dr. Fucking mit seiner Frau, den Kindern, 2 Tage Non-Stop-Fahrt bis zum See Turkana im Norden, in der Wüste, wo er seinen medizinischen Dienst tut, oder die 2 Krankenschwestern, die im strömenden Regen hinausgefahren sind in ihr Wüstengebiet, zu den Orma-Stämmen, wo es nichts mehr gibt als nur noch Sand. 12 Stunden Fahrt im Landrover, und 2 junge schwäbische Krankenschwestern. Aber der Schutz Gottes ist so groß, der ist mir in Jesus zugesagt, weil die Vergebung alles zudeckt. Und ich weiß, er macht es nur gut mit mir. Und diese Geborgenheit brauchen sie. Wir wollen mit den Männern den siebten Vers singen. Was du Böses hast begangen, das ist alles abgeschafft. Alle miteinander den letzten Vers.
Alles
beten. Herr, es ist uns oft zugedeckt, dass wir das richtig verstehen, was mit deinem Kommen damals in Bethlehem angebrochen ist. Du willst ja nicht bloß dort in diesen Stall einkehren, sondern du möchtest in unserem Leben Raum, und das ist nicht irgend nur ein religiöser Gedanke, sondern du als Herr und König mit deiner ganzen Macht und Größe klopfst an unserer Tür und willst einkehren. Was soll denn noch größer sein als dieses Wunder, dass wir dich aufnehmen dürfen, dein Eigen sein können, und dass wir das auch anderen erzählen, wie alles neu wird mit dir. Wir bringen dir jetzt auch das, was uns bewegt, mit den Schwierigkeiten, in denen wir stehen, aber auch Menschen, für die wir Sorge tragen und für die wir beten wollen. Uns macht das auch Not mit dieser Welt, in der so viel Leid und Krankheit herrscht. Wir bringen dir die Trauernden und die Bedrückten und die Schwermütigen. Aber lass das doch in diesen Tagen jetzt geschehen, dass Menschen das Geheimnis deines Evangeliums aufgeschlossen wird. Das kannst du tun. Du kannst durch deinen Geist die Augen öffnen, dass sie dich verstehen und dich erkennen und dich preisen und dich loben. Herr, und dann schenke uns dies auch, so wie wir feiern, ob ganz allein oder mit anderen zusammen, dass das hinausklingt in unsere Welt. Gib doch, dass viele Menschen auch in unserem Volk das noch einmal verstehen. Und wir bitten dich für die Christen, auch die dort in Burma unter dem Druck leben oder in den Islamländern unter der Feindschaft, die sich gegen deine Gottessohnschaft richtet. Gib doch dort deinen Christen den frohen Mut, dich auch im Leiden zu bezeugen. Und wir wollen dich bitten für all die Gespräche, die wir heute noch führen, in aller Schlichtheit, wo wir nur deine treue Haushalter sind, wo wir dein Wort nicht umverfälschen, umprägen und verändern, sondern das allen weitersagen, dass du gekommen bist als der Retter und Heiland der Welt, der die Verlorenen liebt und rettet. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal einen Augenblick Platz. Ich habe nur noch bekannt zu geben, wir müssen leider diese Straßenversammlung heute in der Königstraße absagen, weil die Temperaturen nicht mehr den Einsatz der Posaunen möglich machen. Dann bleiben die Tasten hängen und das klingt dann immer sehr schön. Also leider ist das nicht mehr möglich. Schade. Wer will, kann ja mithelfen bei der Stiftsgemeinde und sich dort melden. Die laden vorher immer wieder auch zu den Kurzeindachten an, wenn sie da sich in Verbindung setzen und sich vorstellen, sie würden gern Mitarbeiter sein. Die müssen das natürlich wissen, dass nicht irgendwie ein fremder Sektierer sich da einreiht und dann dazu einlädt und was sein Sach drunter misst. Sagen Sie, Sie kämen von hier und ich hätte das gesagt. Das ist schön, wenn Sie von Montag bis Samstag geht es, glaube ich, noch diese Andachten dort mithelfen an den verschiedenen Zeiten in der Stiftskirche. Den Notizenzettel, den Weisen, den haben sicher die meisten, aber wer ihn noch nicht hat, jetzt gucken Sie nachher und fragen Sie Ihren Nachbarn, ob Sie noch behilflich sein können, wegen der Weihnachtsgottesdienste, dass man weiß, wie und wann. Wer von Ihnen es irgendwie ermöglichen kann, da sind wir immer froh, wenn Sie den zweiten Gottesdienst um 10 Uhr benutzen. Um 5 Uhr sollen auch die Kinder Raum haben, aber um 10 Uhr, da ist dann oft auch mehr Sammlung da. Wenn Sie es irgendwo mit Ihrem häuslichen Feiern ermöglichen können, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie um 10 kommen. Wir laden niemand um 5 aus, aber wenn Sie ermöglichen können, der Chor gestaltet das dann um 10 Uhr und um 5 der Posaunenchor. Aber auch die anderen Gottesdienste bis in den Januar hinein sind dort vermerkt. Unser Opfer wollen wir heute für das Help Center in Buchenau geben. Richard Straube ist ja ein Mitarbeiter im Evangeliumsrundfunk gewesen und Gott hat dem Ehepaar Kinder versagt, eigene Kinder. Das ist ja eine schwere Lebensführung, die auch manche unter uns sehr traurig macht. Und sie haben Gott lang gefragt, was soll sein, dann hat ihnen Gott das aufs Herz gelegt. Suche gestrandete junge Menschen. Drogensüchtige, psychisch kranke junge Leute. Und im Help Center ist so Wunderbares geschehen. Da liegt der Bericht, wo auch ein junges Mädchen, das so fröhlich lacht, erzählt, wie sie am Ende ihres Lebens war. Und durch Jesus ist ihr Leben neu geworden. Auch das Haus des Lebens für junge Mädchen und Frauen, die schwanger werden, ist dort eingerichtet. Wir wollen die Arbeit mittragen. Vielen Dank für alle Liebe.
Also es liegt hinten auf, da liegen auch noch Rundbriefe von Dr. Kilgus, dem Arzt, der dort in Nordpakistan in ganzer Einsamkeit arbeitet. Nehmen Sie die Sachen mit zum Lesen.
Getraut werden am nächsten Samstag um 16 Uhr Jochen Keres aus der Liststraße 23, Diplomchemiker, und Ingrid Fittmuck, Erzieherin aus Heidelberg, Samstag um 16 Uhr. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Wilhelm Gleis, Schreiner im Alter von 77 Jahren in der Schickstraße 6. Und dort bei der Bestattung war das Wort aus dem Psalm 121, der Text: Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Das soll auch für uns gelten, dass der Herr uns segne, reich segne. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.